Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS 2. Weitere Informationen finden Sie auf www.drs2.ch.
Perspektiven. Wir kommen zu einem Kommunikator mit Charisma. Fast 12 Jahre lang stand Samuel Lutz an der Spitze der reformierten Kirchen Bern, Jura, Solothurn. Er hat sich dabei durch seine Offenheit und seine unkomplizierte, direkte Art viele Sympathien geholt. Jetzt tritt der 63-Jährige in den Ruhestand und er hat einiges zu erzählen. Heidi Kronenberg und Lorenz Marti haben ihn befragt.
Synodalratspräsident ist ein etwas kompliziertes Wort und viele wissen auch gar nicht, was damit gemeint ist. Wie erklären Sie den Leuten Ihren Job, Samuel Lutz?
Am einfachsten und am kürzesten geht es jeweils, wenn Sie mich fragen, wer ich sei. Ich sei der Präsident der Kirche. Das bin ich natürlich so, in dem Sinn nicht. Aber da können sich die Leute ein bisschen etwas vorstellen. Und dann fragen Sie vielleicht noch ein bisschen weiter, von welcher Kirche? Ja, von der reformierten Kirche, und das ist Bern und Heil Solothurn und die ganze reformierte Kirche des Jura. Und dass es dann vom Synodalrat, also vom Französischen herkommt, das ist die Tradition unserer Kirche, die Verbindung mit der französischen Sprache. In anderen Kantonalkirchen heißen diese Präsidien ja eher Kirchenratspräsident.
Und wenn die Leute dann nachfragen, regieren Sie die reformierte Kirche Bern, Jura, Solothurn, was sagen Sie dann?
Sie fragen nicht nach, ob ich regiere, sondern Sie fragen mich, ja, was machst du denn als Präsident? Und das ist gar nicht so leicht zu antworten. Ich will es vielleicht eher persönlich sagen. Ich bin jetzt ja ein bisschen mehr als 11 Jahre Präsident gewesen und war schon früher im Synodalrat. Das ist eine faszinierende Zeit für mich gewesen. Habe sehr, sehr viele Menschen getroffen, werde viel eingeladen für Ansprachen, Grußworte aller Art und überall. Und auch von den Medien in verschiedenen Situationen, wenn es Konflikte gibt oder wenn interessante Themen da sind. Also das war faszinierend und das hat mich sehr beflügelt.
Ihr persönliches Credo als Synodalratspräsident haben Sie in den letzten Jahren immer wieder so formuliert, in diesem einen Satz: Wir können nicht offen genug sein. Warum ist Ihnen diese Offenheit so wichtig geworden?
Die Offenheit von Mensch zu Mensch ist ein Ausdruck des gegenseitigen Respektes, dass man offen ist und sagen darf, wie man fühlt und wie man denkt, aber dass die anderen Menschen da eben auch so offen sein dürfen. Wir ihren Glauben respektieren, ihre Lebensweise. Und das ist mir sehr wichtig. Schauen Sie, die großen Spannungen haben wir in der Ökumene. Die großen Spannungen hatten wir zum ganzen Thema der Homosexualität bis auf den heutigen Tag. Menschen akzeptieren, offen sein. Und da muss man halt manchmal über den eigenen Schatten springen, aber das gibt keine Fußschmerzen. Dann hat es aber auch einen theologischen Grund. Ich habe einmal wahrscheinlich bei Karl Barth etwas in dieser Richtung gelesen: Man dürfe Gottes Gnade nicht begrenzt denken. Also Gott ist gütig, ist gnädig, bis dort. Und dann hört es auf. Nein, hört eben nicht auf. Es hört auf der ganzen Erde nicht auf. Es gibt keine Grenzen zu den Menschen. So können wir nicht offen genug sein. Und da geht das Herz ja dann auch zu anderen Kulturen, auch zu anderen Geschichtsepochen, bis hin zu anderen politischen Auffassungen. Man muss sie nicht teilen, aber offen sein. Die Offenheit ist gleichsam die Haltung unserer Welt und ihren Problemen und ihrer Schönheit gegenüber nicht verschlossene Menschen zu sein.
Es ist ja eigentlich erstaunlich, dass Sie so für die Offenheit plädieren. Sie sind ja in einem eher engen religiösen Milieu aufgewachsen, in einer pietistischen Familie. Ist dieser Einsatz für mehr Offenheit, für immer wieder sich zu öffnen, hat das etwas mit Ihrer Biografie zu tun, dass Sie diesem eher engen, frommen Milieu entwachsen sind?
Ich will meinen Eltern nicht Unrecht tun und auch dem Pietismus nicht. Der hat auch seine guten Zeiten. Aber ich erinnere mich natürlich schon, dass mir die Art und Weise des Christentums, wie das dort gelebt wurde, damals auch in den CVJM-Kreisen, das war mir zu eng mit der Zeit. Und vor allem habe ich gemerkt, wie ich damals begonnen habe, mich selber zu öffnen, stieß ich auf Widerstand. Das wurde fast ein bisschen wie, nicht gerade als Verrat, missverstanden. Ich will nicht ins Detail gehen, aber ich gebe Ihnen ein Beispiel. Von Luther erzählt man ja, er habe gesagt, ich kann nicht anders, Gott helfe mir, Amen. Und ich habe damals in einem Kurs, wo ich referieren musste, im Schloss Hüningen, habe ich gesagt, ja, schaut, und ich kann auch anders. Ich kann das Leben als einen Weg verstehen. Und das wurde dann nicht verstanden. Das wurde plötzlich zur Bekenntnisfrage. Dann hat man mir auch gesagt in den Vereinigten Bibelgruppen, pass auf, die Theologie nimmt dir den Glauben. Das Gegenteil war der Fall. Die hat mich geöffnet, da habe ich Dinge gelesen und kennengelernt, die ich so vorher nicht wusste. Hat mir dann auch den Weg geöffnet zu anderen Menschen. So. Also diese Öffnung habe ich immer positiv erlebt. Bis hin dann zur Erfahrung jetzt eben als Präsident der Kirche, wo diese Offenheit meines Erachtens unabdingbar ist für die Kommunikation mit so vielen unterschiedlichen Menschen. Also in dem Sinn habe ich meine Biografie als Biografie der Befreiung erlebt.
Sie haben Theologie studiert und sind Pfarrer geworden. Ist dieser Beruf für Sie auch so etwas wie eine Berufung?
Ja, wissen Sie, in dem Sinn, es gibt ja die äußere Berufung, da hat mich die Kirche ordiniert, alles comme il faut, die Examen gemacht, die innere Berufung. Und die habe ich natürlich schon gespürt, aber eigentlich weniger vorher als bei der Berufsausübung selber, mit dem inneren Menschen mit dabei sein. Das ist also nicht einfach ein äußerliches Handwerk, dieses Pfarrsein. Aber Berufung, ich will es mindestens so sagen, ich kenne mich ja gut genug, dass ich etwas wollte mit diesem Beruf. Und ich hatte die Möglichkeit des Wortes und der Begegnung mit den Menschen, Einfluss zu nehmen, auch auf das Leben im Dorf, in der Gemeinde. Das wollte ich natürlich schon. Und das kann man ja auch in dem Sinn ein bisschen als Berufung betrachten. Missverstanden wäre ich so, wenn man Berufung versteht, es gibt eine Botschaft und jetzt bist du berufen, die zu verkündigen. Die ist immer wieder neu. In dem Sinn war ich auch als Pfarrer nie einfach ein Funktionär, sondern ein lebendiger Mensch.
1995 sind Sie zum Synodalratspräsidenten der reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn gewählt worden. Sie galten damals als Theoretiker. In Ihrer 12-jährigen Amtszeit haben Sie eigentlich das Gegenteil bewiesen, nämlich dass Sie sehr unkompliziert auf die Leute zugehen können.
Ich denke sehr viel nach und habe auch komplizierte Dinge geschrieben, wirklich so im Sinn, wie ein Theoretiker schreibt. Aber dabei ist es nicht stecken geblieben. Natürlich kommuniziere ich jetzt sehr viel und hoffe, ich sei auch zugänglich für andere Menschen. Aber das war im Pfarramt auch schon so. Nur hat man das öffentlich nicht wahrnehmen können. Aber die Gemeinde in Leissig und Elgen hätte nie gesagt, er ist ein Theoretiker. Sie sagte etwa gelegentlich, er ist ein Gescheiter. Und das meinten sie gut. Aber man versteht, was er sagen will. Hingegen in der weiteren Öffentlichkeit, durch Literatur, durch Aufsätze, die ich geschrieben habe, so waren die natürlich wissenschaftlicher Art. Und die Kirchenleitung ist nicht eine wissenschaftliche Aufgabe.
Sie hatten auch den Ruf des charismatischen Kommunikators. Wie fühlen Sie sich damit?
Teilen Sie diese Auffassung, also diesen Ruf? Es ist so, ich bin froh, dass mir das Kommunizieren recht gut gelingt und dass die Kommunikation, so wie ich sie erlebe und wie ich angefragt werde, eben nicht langweilig ist, sondern es sind interessante Themen, Themen der Aktualität, sind aber auch Themen des inneren Menschen. Ich werde auch als Präsident angefragt auf Themen wie Gott, die Not, der Tod, also Dinge, die uns Menschen alle beschäftigen. Und in dem Sinn bin ich nicht ein Firmensprecher, wissen Sie. Die anderen denken und einer muss dann das sagen, sondern das Denken und das Reden und das Hören, das ist ein ganzheitlicher Vorgang. Natürlich hatte ich gelegentlich auch ein bisschen Lampenfieber, wie es so die ersten Male in einem Studio war oder am Fernsehen. Und ich habe noch jetzt gelegentlich Herzklopfen, aber nicht mehr Berührungsängste.
Wenn Sie an Ihre 12-jährige Amtszeit als Berner Synodalratspräsident zurückdenken, Samuel Lutz, gibt es da Erlebnisse, die Ihnen besonders in Erinnerung geblieben sind?
Ich habe mir eben auch schon Gedanken gemacht, so im Rückblick, welches so die Highlights waren oder die eindrücklichsten. Und da habe ich plötzlich ein bisschen Hemmungen bekommen, einzelne zu nennen für mich selber, weil ich gespürt habe, jetzt beginne ich zu werten. Jetzt sage ich, das ist wichtig und das andere war weniger wichtig. Aber es gibt natürlich schon schöne Momente. Ich war immer sehr gerne in der Synode. Da kommen Leute vom Oberhasli bis in die Aschua dort zusammen. Also dieses ganze Parlament, da bin ich gerne aufgetreten und habe gespürt, die Synode nimmt mich an und die hört mir zu. Und diese Synode hat mich doch letztes Jahr mit 180 von 180 Stimmen wiedergewählt. Das war ein großes Erlebnis. Dann etwas anderes, jetzt sage ich es halt gleichwohl. Als der Papst in Bern war, oder, da musste ich den ganzen Protestantismus vertreten, weil die Probleme ein bisschen waren. Dem Kirchenbund waren übrigens seriös diskutiert worden. Und auch wenn jetzt da dieses Jahr mit der Ökumene ein bisschen Probleme sind, der Papst hat mich also persönlich begrüßt mit vollem Namen, ganze Kriegsbemalung der reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn. Und jetzt bin ich achtenkundig im Vatikan.
Also das war Papst Johannes Paul II. 2004.
Ja, im Eisstadion. Aber sehen Sie, nun denkt man wieder an die hohe Prominenz. Aber es gab Momente, die gehören auch dazu. Die sind mir ebenso unvergesslich. Einmal sitzt eine Frau bei mir im Salon Bleu, so nennen meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das Nebenzimmer neben dem Büro, das ist mit so blau eingerichtet. Eine Frau, Tränen aufgelöst, Problem mit ihrem Kind und hatte Schwierigkeiten im Gericht durchzukommen. Ein Anwalt hat mich angerufen, ob ich helfen dürfe. Das gibt's eben auch. Menschen in der Not. Und ich habe probiert, mich den Menschen zuzuwenden.
Unter dem Dach der reformierten Kirche versammeln sich ganz verschiedene Richtungen, von Liberalen über Charismatische bis zu Konservativ-Evangelikalen. Wie sind Sie als Präsident mit dieser Vielfalt umgegangen?
Wir können nicht offen genug sein. Ich muss allerdings sagen, ganz am Anfang gab es einmal eine Auseinandersetzung, ziemlich eine starke. Da gab es die Bewegung Aufwind in der Berner Kirche. Und die kam so gesteuert ein bisschen von den eher evangelikalen Pfarrerinnen und Pfarrern und Leuten der Kirche. Und sie haben mich eingeladen, war im ersten Jahr als Präsident, zu einem Grußwort. Ich habe ihre Texte gelesen und ich musste ihnen sagen, so nicht, das ist nicht unsere Landeskirche. Ich kann euch zwar verstehen, aber ihr müsst theologisch über die Bücher. Und das gab dann eine gewisse Auseinandersetzung. Da hieß schon sofort, ja, ist der Samuel Lutz der neue Lehrer unserer Kirche, oder? Ein Kirchenvater noch so jung. Aber es hat sich dann eigentlich zum Positiven gewendet. Indem nämlich ich mit den Evangelikalen nie gebrochen habe. Aber sie wussten, dass ich das als einen Teil der Kirche anschaue und nie darf es passieren, dass jemand von seiner Auffassung aus den Anspruch auf die ganze Kirche erhebt. Das darf nicht sein. Muss eben die anderen auch respektieren, wenn sie von der Vielfalt sprechen.
War das das einzige Mal, dass Sie als Synodalratspräsident ein Machtwort sprechen mussten?
Ich habe kaum jemals den Anspruch erhoben, so im Sinn, so und jetzt spreche ich ein Machtwort. Weil ich eigentlich nicht in dem Sinn mächtig auffahren wollte. Aber vielleicht ist hin und wieder irgendein Wort, das ich gesagt habe, als solches verstanden worden. Nämlich im Sinn, also jetzt hat er ganz deutlich gesprochen.
Wo stehen Sie eigentlich selber in diesem breiten Spektrum der reformierten Kirche?
Wenn man das politisch sagen möchte, ist das wahrscheinlich Mitte links, so dort herum. Dann versteht man es noch so ungefähr. Also, ich habe eine sehr tiefe Frömmigkeit, aber nicht eine evangelikale, aber eine sehr tiefe Frömmigkeit. Ich trage in mir auch theologisch das Erbe der Reformation, der reformierten Reformation. Aber dort drin ist natürlich das ganze politische und soziale Engagement, steckt ja dort auch drin. Und darum dann mein ökumenisches Engagement, mein Einsatz für die Sans-Papier und für die Migration. Aber gleichzeitig bin ich ja ein landeskirchlicher Pfarrer und sehe auch unsere Kirchgemeinden. Und wichtig ist mir zu sagen, meine tiefe Frömmigkeit, die also fast gelegentlich bis zum Pietismus gehen kann, und mein soziales, politisches Engagement, das sind für mich nicht Widersprüche.
Die Vielfalt und die Offenheit der reformierten Kirchen bringt es mit sich, dass ihr Profil zu verschwimmen droht. Was heißt für Sie, Samuel Lutz, was heißt für Sie reformiert?
Das werde ich sehr oft gefragt und zu antworten ist gar nicht so leicht. Das reformierte Kirchenverständnis versteht die Kirche von den Menschen her. Den Menschen her. Nicht eigentlich vom Pfarrer her. Nehmen Sie die Lutheraner. Dort heißt, die Kirche ist dort, wo das Evangelium rein verkündigt wird und die Sakramente gemäß Evangelium verwaltet werden. Das ist in der Vorstellung die Kirche vorne im Chorraum. Der Pfarrer, der tut hier seine Dinge und die Gemeinde hört das an und nimmt das in Empfang. Die reformierte Tradition besagt, die Kirche sind die Menschen, die Gottes Wort hören. Also die Bevölkerung. Und so gibt es einzelne Orte, wo die reformierte Kirche einen ganz bestimmten Akzent setzt. Aber damit nicht einfach sich von den anderen entfernt, also ökumenisch, aber wichtige Akzente setzt. Ein ganz wichtiger Akzent ist auch das soziale Engagement der Kirche seit eh und je, seit der Reformation, die Kirche der Armen. Aber ich will damit nicht sagen, dass in anderen Kirchen dieses Element nicht vorhanden wäre. Es ist ja sehr verbreitet überall.
Umgekehrt hat Papst Benedikt erklärt, dass die römisch-katholische Kirche die einzig wahre Kirche sei. Hat sie das getroffen oder ließ sie das gleichgültig?
Getroffen hat es mich nicht, weil ich die katholische Kirchenlehre kenne. Und das stimmt, dass nach dem römisch-katholischen Kirchenverständnis wir nicht Kirche sind, so wie die römisch-katholische Kirche definiert. Aber wir haben einfach ein anderes Kirchenverständnis. Und darum hat das mir nicht sehr weh getan. Die Nachspiele waren dann ein bisschen schwieriger, wo dann eine Beurteilung begonnen hat, macht das die Ökumene nicht eigentlich kaputt, oder? Warum gehen wir so miteinander um? Probleme der Fairness hat es gegeben. Aber ich habe einfach gesehen, in der Ökumene muss man miteinander über die wesentlichen Dinge reden. Gerade solche, wo man sich unterscheidet.
Bei der Eröffnung des Lötschberg-Basistunnels ging ein Bild durch die Presse. Der reformierte Berner Synodalratspräsident Samuel Lutz trägt dem katholischen Walliser Bischof Norbert Brunner den Weihwasserkessel. Wie war das für Sie?
Das habe ich mir natürlich genau überlegt, was das für eine Falle macht. Ich muss Ihnen das erklären und darum tut es mir auch gar nichts hinterher. Wir waren dort zum Rekognoszieren bei diesem Nordportal. Dann fragt die Dame, die uns das ganze Areal gezeigt hat, fragt den Bischof, ob er noch einen Gehilfen haben müsse oder ob er einen Ministranten mitnehme. Dann sagt der Bischof so, ja, ich glaube es nicht. Und dann sage ich, aber Herr Bischof, ich kann euch doch dieses Weihwasser halten, oder? Dann haben Sie die Hände frei. Sie haben auch nur zwei Hände. Und da wusste ich, das wird ein Bild geben. Und da habe ich mir gesagt, das ist doch nun wirklich kein Problem. Ich kann ihm dieses Weihwasser halten. Er bespreit es und ich bespreie es nicht. Und gleichwohl haben wir es miteinander getan. Vielleicht ist das für Einzelne ein Problem geworden. Ich habe auch gewisse Äußerungen darüber gehört. Aber mir tat das nichts.
Bischof Brunner hat mit dem Weihwasser die Tunnelwände bespritzt zum Schutz vor dem Bösen. Früher hätten Reformierte eine solche Handlung als Aberglaube oder als Zauberei kritisiert. Sie nicht.
Habe ich früher in meinem Leben auch. Da war ich also ganz, wie soll ich dem sagen, ein nüchterner Protestant. Schon Kerzen in der Kirche, das hieß für mich Bubele. Also das hatte ich gar nicht gerne. Heute tut das mir wiederum nichts und ich sehe auch irgendwie einen gewissen inneren symbolischen Wert. Und wenn man sagt, ja, gegen das Böse... Es ist vielleicht heute eher etwas anderes. Das Bewusstsein, es gibt auch nicht nur das Glück der Einweihung, sondern es gibt auch das Unglück. Es gibt die Gefahr, es gibt die Not. Es sind ja auch 5 drin gestorben. Dass es legitim ist, dass man Gott um seinen Schutz bittet. Und dann hat der Mensch noch gewisse Rituale. Und wenn er das mit Wasser machen will, dann kann man ja geregelt, das hat er ohnehin.
Haben Sie auch daran geglaubt, dass jetzt da Böses gebannt wird in diesem Moment?
Ich glaube nicht einmal, dass der Bischof selber das so gemeint hat. Wissen Sie, wie man früher abergläubisch war, das Wasser kommt und dann zischt es dort, dass das Böse ist. Oder wie sagt man, der Teufel hat nicht so Angst wie vor dem Weihwasser. Wird heute eigentlich nicht so verstanden. Auch in der katholischen Kirche sind es ja nicht nur Handlungen. Er macht es ja 3-mal. Und das ist eine Form des Gebetes an Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und das hat er jetzt halt vielleicht nicht ins Mikrofon gesagt, sondern mit einer Geste. Das akzeptiere ich, aber soll bei uns in der reformierten Kirche nicht etwa wieder Einkehr halten.
Wie beim Tunnelbau haben wir auch hier im Studio etwas Baulärm. Ich hoffe, man hört ihn nicht allzu fest. Jetzt möchte ich Sie zu einem Satz befragen, Samuel Lotz, der mir aufgefallen ist. Unter Ihren Texten vor 2 Jahren haben Sie bei einem Welttreffen der reformierten Kirchen gesagt, es gilt an den Glauben der anderen zu glauben. Ist das für Sie so Ihr Verständnis von Ökumene, an den Glauben der anderen zu glauben?
Jawohl. Ist auch mein reformiertes Verständnis, wenn ich vorher von der Gemeinde gesprochen habe. Im Menschen drin ist ein Glaube. Ich könnte auch sagen, ich glaube an das Wirken des Heiligen Geistes im inneren Menschen, aber ich sage ganz bewusst, ich glaube an den Glauben der anderen. Das ist schon deswegen wichtig, weil wir ökumenisch haben wir unter Umständen sehr starke Lehrdifferenzen. Aber das heißt nicht, dass wenn Lehrdifferenzen bestehen, ich davon ausgehe, die anderen glauben nicht oder sie glauben das Falsche oder so. Nein, über diesen Glauben urteile ich nicht.
Beim Gespräch zwischen den Kirchen, aber auch zwischen den Religionen, geht es ja letztlich immer um die Frage der Wahrheit. Was ist für Sie Wahrheit? Ist das etwas, das ein für alle Mal feststeht oder etwas, das sich auch ändern kann?
Vielleicht bin ich jetzt halt doch ein Theoretiker, wie ich das früher war. Es gibt die ganz persönliche Wahrheit für den einzelnen Menschen und das ist seine Wahrheit, an die er glaubt und auf die er vertraut. Und diese Wahrheit respektiere ich, selbst wenn sie für mich so nicht stimmt. Aber das respektiere ich als seine persönliche Wahrheit. Der glaubt dran, darum sagt man es ja auch so. Da gibt es aber eine andere Art der Wahrheit, das ist die Wahrheit der Lehre, wo man versucht, das, was man glaubt, gedanklich zu fassen. Und das ändert sich natürlich durch die Generationen, durch die Weltveränderungen, durch den Kontext. Dann gibt es für mich auch noch so etwas wie eine Forschungswahrheit. Auch gerade die Naturwissenschaft, dass die auf Erkenntnisse kommt, die wir vorher so nicht gehabt haben und die nun ein Teil unserer Erkenntnis ist der Wirklichkeit. Aber das ändert sich auch. Kommende Generationen werden weiterforschen. Und dann gibt es vielleicht noch die wichtigste Wahrheit, nämlich die Wahrheit der Beziehung. Es kann eine Beziehung unter Menschen wahr sein oder verlogen.
An einer kirchlichen Gesprächssynode haben Sie einmal erklärt, zur Offenheit der reformierten Kirche gehöre auch, die Gottesfrage offen zu lassen. Was heißt das konkret?
Definition ist ja so irgendwie wie etwas Abschließendes. Und ich wollte sagen, so abschließend kann kein Mensch sagen, wer oder was und so Gott ist. Und genau gleich sollte man eigentlich auch über Menschen keine solche Definition machen. Aber ich bin darauf gekommen, dass ich das gelesen habe in der Vergangenheit, Deus definiri nequit. Gott kann nicht definiert werden. Das ist Megadina, oder? Da sage ich, der hat Recht, damit dass er das sagt. Oder der Konrad Ferdinand Meyer hat da irgendwann mal gesagt, ich kann es leider nicht ganz zitieren, dass wir Gott nie werden ergründen können, aber er wird sich mit uns immer verbinden. Und dann vergessen Sie nicht, du sollst dir kein Bildnis machen, mit von dem im Himmel noch auf Erden noch was unter der Erde ist. Das ist von tiefem Sinn. Sobald wir uns Bilder machen, nehmen uns die Bilder unter Umständen gefangen. Und darum, wenn Sie mich fragen, wer Gott sei und sei, muss ich Ihnen sagen, ich kann Ihnen das nicht sagen. Das ist nun für mich wirklich etwas. Ich glaube an Gott und vertraue an diese gütige Macht über allen Menschen und die nimmt uns in Beschlag und die führt uns durch das Leben und das darf man legitim Gott nennen.
Ein weiteres Zitat von Ihnen, Sie haben einmal gesagt, die Gottesfrage des modernen Menschen lautet nicht Gott, wer bist du, sondern Gott, wer bin ich? Wie sehen Sie diesen Zusammenhang zwischen Gotteserkenntnis und Selbsterkenntnis?
Dieser Zusammenhang besteht immer. Aber die Menschen früher haben eher gefragt nach dem Jenseits. Dort entscheidet sich. Und das Jenseits ist die Begegnung mit dem Jesus Christus und mit Gott. Also was sagt Gott über mich? Ich muss wissen, wer dieser Gott ist. Die Menschen heute fragen in gleicher Dringlichkeit nach dem Sinn ihres Lebens. Und der Sinn des eigenen Lebens kann nicht an dir vorbeigehen. Darum musst du irgendwo dir selber auf die Spur kommen, dich selber sehen lernen. Und darum die Frage, wer bin ich, wollte das in dem Sinne umkehren. Auch zum Zeugnis, dass ich möchte die Fragen der heutigen Menschen genauso ernst nehmen wie die traditionellen Fragen, die vielleicht die Kirche früher gestellt hat.
Viele Menschen haben sich der Kirche entfremdet, was sich in Kirchenaustritten vor allem, aber auch in der großen Zahl von Passivmitgliedern zeigt. Wie beurteilen Sie diese Entwicklung? Macht Ihnen das Sorgen oder ist es egal, ob die Menschen in die Kirche gehen oder nicht? Hauptsache, sie glauben.
Nein, es ist nicht so ganz egal. Und das sage ich nicht nur als Firmenchef, sondern die Kirche, wo Menschen mitmachen, ist auch eine Kraft zum Guten, eine gesellschaftliche Kraft. Es ist aber auch nicht so, dass die Kirchen immer platsch überfüllt waren. Es ist auch nicht so, dass sie einfach leer sind. Das ist ganz unterschiedlich. Sie wird die Kirche so in nächster Zukunft zahlenmäßig abnehmen. Aber da glaube ich eben auch an den Glauben der Menschen. Also da ziehen sich die Menschen nicht einfach zurück auf irgendwo ein religiöses, individuelles Sofa, sondern die engagieren sich.
Wenn Sie jetzt einmal Ihre Fantasie etwas freien Lauf lassen, wie könnte eine reformierte Kirche idealerweise aussehen? Welche Visionen haben Sie da?
Glauben Sie, es gibt einmal einen Moment, wo alle sagen würden, jetzt haben wir es. Nein, auch die Kirche der Zukunft wird eine vielfältige Kirche sein, ähnlich wie jetzt. Und ich würde, wenn ich noch länger dabei wäre, nach wie vor dafür einstehen, dass sie eine offene Kirche ist und nicht zu einer ideologischen Kirche wird. Das darf sie nicht sein. Und in dem Sinn darf man sie auch nicht privatisieren. Idealerweise ist sie so eine Mischung zwischen aktivem Mitmachen und distanzierter Solidarität. Also es gibt viele Menschen, die kommen nicht in die Kirche, aber sie zahlen zum Beispiel und sie verraten die Kirche nicht. Und ich kann Ihnen sagen, das sind nicht einfach die sogenannten Passiven. Denn wir könnten als Kirche viele, viele andere Werke nicht unterstützen, ohne wir wären selber unterstützt. Ein Drittel unserer gesamten Ausgaben sind Unterstützungsbeiträge an andere soziale und so weiter Werke. Das ist gegenseitiges Tragen und getragen werden.
Also wer in der reformierten Kirche ein Passivmitglied ist, braucht kein schlechtes Gewissen
Nein.
zu haben.
Nein.
Im Juni haben Sie sich von der bernischen Kirchensynode mit den Worten verabschiedet: Mit euch Weggenossen habe ich den Weg genossen. Jetzt treten Sie in den Ruhestand, Samuel Lutz. Wie geht Ihr persönlicher Weg nun weiter?
Mit meiner lieben Weggenossin, der Anna-Marie Lutz-Lescher. Ich habe mir bis jetzt noch nicht sehr viele Gedanken gemacht, was ich dann mache. Und kam deswegen auch ein bisschen in Erzählnotstand, wenn Sie mich fragten, was machst du denn jetzt? Einerseits hatte ich eben ein schlechtes Gewissen, ich wagte doch nichts zu sagen, ich freue mich, dass ich jetzt nicht mehr so viel arbeiten muss, oder? Als ob es mir bisher nicht gefallen hätte. Jetzt so langsam kommt der Moment, so, wo er da ist, pensioniert. Ich kann es noch nicht so ganz fassen, ein Samuel Lutz pensioniert, man geht ihm ja gar nicht, aber ich habe auch auf vieles verzichten müssen und meine Frau auch. Und ich freue mich, wieder ein bisschen mehr Zeit zu haben für die Musik.
Sie spielen Klavier?
Jawohl. Wir haben zu Hause einen schönen Steinway. Und der schweigt vor sich hin, wenn ich die Frau gelegentlich ihn bräuchte. Also die Musik. Dann die Natur. Ich konnte halt wenig mehr in die Natur hinausgehen. Irgendwo zu Berg oder gar Fisch oder so. Da freue ich mich auch. Und dann freue ich mich schließlich auch auf mehr Freiheit der Lebensgestaltung. Wie, weiß ich noch gar nicht. Aber ich bin in der letzten Zeit beschneit worden mit außerordentlich vielen gut gemeinten Ratschlägen. Jetzt werde ich die dann einfach befolgen und kommt dann gut.
Dazu wünschen wir Ihnen alles Gute, Samuel Lutz. Vielen Dank.
Ein Kommunikator mit Charisma. Das war der scheidende Berner Synodalratspräsident Samuel Lutz im Gespräch mit Heidi Kronenberg und Lorenz Marti.